Mein Name ist Katja und es ist mir wirklich eine Freude und eine Ehre, heute hier stehen zu dürfen, besonders bei diesem Predigttitel. Ertragt einander, denn er trägt euch. Hammer, oder? Ertragt einander, denn er trägt euch. Der Predigttext dazu steht in Galater 6, die Verse 1 bis 10. Und ich möchte es gerne einmal lesen. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Steckt viel drinnen und viel zu viel für 20 Minuten, aber lasst uns doch einmal gemeinsam eintauchen. Für mich ein ganz zentraler Vers und auf den ich auch heute einen Schwerpunkt setzen will, ist der Vers 2. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Ein durchaus bekannter Vers. Also ich glaube, die meisten von euch haben ihn schon des Öfteren gehört. Und bei solchen Versen besteht doch immer schnell die Gefahr, dass man schnell drüber hinwegliest und dann kenne ich, kann man abhaken. Aber lasst ihn uns doch mal genauer anschauen. Was ist denn eigentlich dieses Gesetz, das Christus uns gegeben hat? Wenn wir uns anschauen, was Jesus gesagt hat, hat er immer wieder und wiederholt betont, dass er uns ein Gebot gibt, einander zu lieben. Zum Beispiel in Johannes 13, Vers 34, in Johannes 15, Vers 12, in Johannes 15, Vers 17, wiederholte Male hat Jesus gesagt, dass er uns das Gebot gibt, einander zu lieben. Und wie das aussehen kann oder wie das aussehen sollte, das sehen wir am Leben von Jesus ganz besonders gut. Deshalb lasst uns doch mal anschauen, wie Jesus das Ganze umgesetzt hat. Ich habe dafür eine exemplarische Stelle rausgegriffen aus Matthäus 9, Vers 36 bis 10, Vers 1. Aber ihr könnt euch eigentlich jede Stelle anschauen, wo Jesus mit Menschen interagiert. Aber ich will eben mal die genannte Stelle vorlesen. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen und sendete sie aus. Wenn wir schauen, wie das Ganze beginnt, heißt es, als er die Scharen von Menschen sah. Als erstes sieht Jesus immer. Jesus nimmt die Menschen um sich herum wahr. Er sieht die Menschen mitsamt ihren Nöten und Sorgen. Er guckt nicht nur bis zur Stirn, sondern Jesus nimmt die Menschen wirklich wahr und er sieht, was die Menschen bewegt. Und ich habe noch zwei weitere Beispiele mitgebracht, weil sie mich einfach selbst so berühren und sie für mich so schön das Herz von Jesus zeigen. Auf der einen Seite Zachäus. Zachäus hat sich im Baum versteckt, er wollte Jesus gern sehen, war zu klein und deshalb ist er auf einen Baum geklettert. Und hat dort Jesus beobachtet. Und Jesus läuft an eben diesem Baum vorbei, bleibt stehen, dreht sich um, guckt hoch und sagt, Zachäus. Jesus bleibt stehen und guckt diesen Menschen an. Er sieht ihn und er nennt ihn sogar beim Namen. Ein anderes Beispiel ist, wenn Jesus Aussätzige heilt. immer wenn Jesus Aussätzige heilt, berührt er sie auch. Und somit sieht Jesus nicht nur die Not, die jeder wahrgenommen hat, okay, dieser Mensch hat Aussatz, er ist krank, sondern Jesus sieht auch die Not, die dahinter steht, dass dieser Mensch schon lange nicht mehr berührt wurde, dass er seit Jahren gemieden wurde von allen anderen und einfach lange nicht mehr berührt wurde. Und so berührt Jesus diese Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich bewegt es einfach immer wieder zu sehen, Jesus sieht Menschen. Das war damals so und das ist heute noch ganz genauso. Jesus sieht dich. Er sieht nicht bloß eine Menge von 50 Gottesdienstbesuchern hier sitzen, sondern er sieht dich und er nimmt dich wahr mit all deinen Sorgen, Nöten, aber auch mit den Freuden, die dich beschäftigen. Dann geht es weiter. Wenn wir in dieser Stelle gucken, dann steht er da, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Jesus fühlt mit. Jesus lässt sich bewegen. Unser Gott ist kein Gott, der irgendwo weit weg im Himmel sitzt, zwar allwissend, aber doch sehr fern ist, sondern unser Gott ist ein Gott, der es zulässt, dass es ihn berührt und dass es ihn bewegt. Das sehen wir auch im Alten Testament. In Jesaja 63, Vers 9 steht, in all ihren Bedrängnissen fühlte er, also Gott, sich selbst bedrängt. Gott identifiziert sich so sehr mit uns Menschen, dass er sich selbst bedrängt fühlt, wenn er sieht, dass wir bedrängt werden. Und wisst ihr, Gott muss das nicht tun. Er tut es freiwillig. Es ist nicht so wie bei mir, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Wenn ich einen Film gucke, der nur im Geringsten irgendwie emotional ist, sitze ich da und bin in Tränen aufgelöst und kann gar nicht anders. Ich würde manchmal gerne, aber ich kann nicht anders. Aber so ist das bei Gott nicht. Gott entscheidet sich ganz freiwillig dazu, mitzufühlen und deinen Schmerz wahrzunehmen. Und Jesus hatte Mitleid. Er hat mitgelitten. Und es durfte ihn etwas kosten. Er hat zugelassen, dass die Menschheit ihn etwas gekostet hat. Am Ende sogar sein Leben. Gott sieht deinen Schmerz nicht nur und kann ihn nicht bloß kognitiv nachvollziehen, sondern Gott kann ihn auch fühlen. Wenn wir in der Stelle weitergehen, hat Jesus die Menschen gesehen, er hatte Mitleid mit ihnen und dann hat er aber auch gehandelt. Unser Gott ist kein untätiger Gott, sondern Jesus hat gehandelt. Er hat seine Jünger erst zu Gebet aufgefordert und dann hat er sie alle gesammelt, hat ihnen Vollmacht gegeben und hat sie ausgesendet. Weil die Not war, es waren zu wenige Menschen da, zu wenig Hilfe für so viele Menschen. Also hat er sich seine Jünger genommen und hat sie ausgesendet. Jesus handelt. Jesus heilt und berührt den Aussätzigen. Jesus geht mit Zachäus nach Hause. Jesus gibt 5000 Menschen zu essen. Jesus sendet seine Jünger aus. Jesus handelt. Und er hat ein Motto, das galt damals wie heute, hat er in Matthäus 11, Vers 28 gesagt. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Was ein Versprechen, oder? Lasst es mich nochmal lesen, ich finde es so schön. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und das Versprechen galt damals für die Menschen, zu denen Jesus das gesprochen hat, aber für uns heute noch ganz genauso. Wenn du heute eine schwere Last spürst, darfst du dieses Versprechen für dich in Anspruch nehmen, dass Gott dir das abnehmen will. Und es ist mir wirklich wichtig, dass du diesen Punkt verstehst, weil das ist die Grundlage dafür, dass wir auch einander helfen sollen und einander die Lasten tragen. Wenn wir das tun, ganz losgelöst von Gott und Jesus, dann reiben wir uns auf und dann funktioniert das nicht auf Dauer. Die Grundlage ist, dass Jesus auch unser Lastenträger ist und dass er deine Last tragen will. Aber was sind denn nun eigentlich diese Lasten, von denen ich die ganze Zeit spreche? In Galater 6, Vers 1, es sind von Fehltritten die Rede oder auch andere Übersetzungen benennen es ganz klar als Sünde. Sünde, ein ganz schön großes Wort, oder nicht? Es wird in so vielen Kontexten verwendet. Es gibt die Verkehrssünder. Wenn ich Schokolade gegessen habe, dann wollen wir manche Menschen eintrichtern, dass ich damit jetzt gesündigt habe. In stark religiösen Kontexten wird es aber auch sehr strafend verwendet. So hat dieses Wort solche Dimensionen angenommen. Und ich weiß nicht, was du damit verbindest, was für dich Sünde bedeutet, aber ich würde es hier zu Beginn einmal gerne definieren. 1. Johannes 3, Vers 4 wird es ganz klar als Auflehnung gegen Gott definiert. Also Dinge, die Gott nicht gut heißt. Und das können nicht nur offensichtliche Taten sein, sondern es fängt viel früher an. Es fängt in unseren Gedanken an. Es können Gedanken sein, es können Wesenszüge sein, aber eben auch Taten. Manche Menschen verwenden auch gerne das Bild von einer Zielverfehlung. Wie beim Bogenschießen hat man sein Ziel, die Zielscheibe. Und wenn man da jetzt nur einen Millimeter vorbeischießt oder völlig in die falsche Richtung, ist egal, das Ziel ist verfehlt. Oder für die Fußballfans unter euch. Das Fußballtor ist das Ziel. Und wenn du nur knapp am Fußballtor vorbeischießt oder in die falsche Richtung, ist es egal, du hast das Ziel verfehlt. Und so ist das auch bei Sünde. Es gibt nicht ganz, ganz bisschen, eigentlich gar nicht so schlimm Sünde und richtig heftige Sünde, sondern Sünde ist Sünde und da macht Jesus keinen Unterschied. Und es betrifft uns alle, weil wir alle sündigen. Angefangen vom Papst, der Mutter Teresa, bis hin zu unseren Pastoren und dir und mir. Wir alle sündigen. Und man kann sich darin regelrecht verstricken. Es kann oft schneller, als man das überhaupt denkt, kann eine sündige Antwort zur ersten Reaktion werden. Wer mal angefangen hat, zu lügen und sich aus unangenehmen Situationen mit Unaufrichtigkeit hinauszureden, wird feststellen, dass es immer häufiger passiert und immer schneller rutscht einem eine Lüge raus oder man ist unaufrichtig in unangenehmen Situationen. Lieblosigkeit. Es fängt an, dass man ein wenig lieblos ist, wenn man jetzt gerade gestresst ist und es ist ja so viel zu tun und ja, dann war ich jetzt halt ein bisschen lieblos und irgendwann stellt man fest, oh, ich bin immer öfter lieblos, auch wenn ich eigentlich gar nicht gestresst bin. Irgendwie wird das zu meiner ersten Reaktion. Und es ist teilweise gar nicht so einfach, das selbst zu erkennen und noch viel schwerer, da tatsächlich auch alleine wieder rauszukommen. Deshalb brauchen wir einander. Und so hat Paulus eben geschrieben, dass wir einander voll Nachsicht wieder zurechthelfen sollen. Und ich glaube, da gibt es zwei Reaktionen. Also, ich bin so der Typ, wenn mir etwas auffällt bei Menschen, verschränke ich meine Arme und denke, was sollte ich denn da jetzt was sagen? Was sollte ich denn da jetzt tun? Jeder hat ja seine eigene Bibel, ne? Also sprich, der müsste es ja eigentlich besser wissen, selbst schuld, nicht meine Verantwortung. Mache ich es mir damit nicht ein bisschen zu einfach? Paulus sagt dir ganz klar, jeder trage des anderen Last. Wir stehen gemeinsam da und wir dürfen auch Verantwortung füreinander übernehmen. Die andere Reaktion kann sein, dass man sich fieberhaft auf Fehlersuche bei anderen begibt und auf eine schnelle Korrektur aus ist. Wie ein Lehrer, der den Rotstift zückt, die Deutscharbeit vor sich liegen hat und alles anstreicht, was nicht ganz korrekt ist. Das finde ich in diesem Text aber in keinster Weise wieder. Hier redet Paulus in keinster Weise von einer schnellen Korrektur. Einander voll Nachsicht wieder zurechthelfen, die Last des anderen tragen, das spricht hier für mich von einem Weg, den man gemeinsam geht. Das ist kein schnelles Mal eben, sondern es ist ein Weg, den man gemeinsam geht. Und vor allem voll Nachsicht, mit viel Geduld und Sanftmut. Es handelt sich dabei immer um ein Angebot, niemals um eine Forderung. Ganz ehrlich, wir Christen haben teilweise einen verdammt schlechten Job gemacht, indem wir uns als Moralapostel der Nation aufgespielt haben. Aber dazu hat uns Gott nicht berufen. Gott hat uns nicht als Moralapostel berufen, sondern Gott hat uns dazu berufen, seine Liebe in die Welt zu tragen. Und es ist mir wirklich ernst. Wir sind keine Moralapostel. Wir sind Gottes geliebte Kinder, die das auch nach außen tragen dürfen. An der Liebe zueinander sollen sie euch erkennen. Das sollte unser Motto sein. Und in der Liebe zueinander sollen wir uns voll Nachsicht wieder zurechthelfen. In der Liebe zueinander sollen wir unsere Lasten gemeinsam tragen. Die Verse 3 bis 5 werden mehr als deutlich. Ich möchte sie einmal lesen und ich glaube, ich muss dazu gar nicht so viel sagen. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Ich glaube, dem muss ich nichts mehr hinzufügen. Um einander zurechtzuhelfen, um die Lasten des anderen zu tragen, braucht es Beziehung. Da braucht es Vertrauen. Und Ich möchte dich einmal fragen, hast du Menschen in deinem Leben, die dich auf Fehler hinweisen dürfen? Überleg dir das mal. Gibt es Menschen in deinem Leben, die dich auf deine Fehler hinweisen dürfen? Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, hast du den Menschen das mal gesagt? Hast du das ihnen mal ausgesprochen, ihnen dieses Mandat zugesprochen? Tu das mal, das ist richtig gut, das einfach auch zu wissen, hey, ich darf XY auf Fehler hinweisen. Und wenn dir dabei keine Personen einfallen, wenn du keine Menschen hast, die du sagst, hey, die dürfen auch in mein Leben sprechen, dann will ich dich wirklich ermutigen und auffordern, solche Beziehungen zu bauen und dein Leben zu öffnen und Menschen hineinzulassen, weil wir brauchen einander. Ausgangspunkt bei all dem ist immer, den anderen zu sehen, dann Mitgefühl zu haben und schließlich auch zu handeln. Wenn du handelst, ohne dein Gegenüber zu sehen, wenn du auf Fehler hinweist, ohne dein Gegenüber zu sehen, ohne Mitgefühl zu haben, dann kannst du es auch sein lassen. Wenn du allerdings Menschen siehst, wenn du Mitgefühl hast und dann nicht handelst, will ich dich herausfordern, auch den Schritt zu gehen tatsächlich und Menschen unter die Arme zu greifen, auch auf Fehler hinzuweisen mit ganz viel Liebe. Jesus hat gesagt, an der Liebe sollen sie euch erkennen. Wünschst du dir das nicht auch? Lasst uns doch anfangen, wirklich Verantwortung füreinander zu übernehmen. Lasst uns anfangen, gemeinsam zu stehen, miteinander zu stehen. Und lasst uns anfangen, einander zu sehen. Ich habe jetzt viel über Sünde gesprochen und vielleicht kommt da bei dem einen oder anderen die Frage hoch, bin ich denn jetzt eigentlich ein Sünder, wenn ich ja offensichtlich sündige? Nein, ganz klar nein. Sobald du Jesu Tod und seine Vergebung für dich in Anspruch genommen hast, bist du ein gerecht und heilig gesprochenes Kind Gottes und kein Sünder mehr. Punkt. Dem gibt nichts mehr hinzuzufügen. Kleines Aber. Aber auch Kinder Gottes können sündigen. Sobald wir Jesu Tod für uns in Anspruch genommen haben, sind wir keine Sünder mehr. Aber wir können eben auch sündigen. Und wenn du das noch nicht getan hast und wenn du gerne in Beziehung treten willst zu diesem lebendigen, liebenden Gott, dann möchte ich dich ermutigen, einfach nach dem Gottesdienst auf uns zuzukommen, auf die Gemeindeleitung oder auf mich. Es würde uns wirklich freuen, mit dir zu beten. Warum nimmt Gott das mit der Sünde denn jetzt eigentlich so genau? Geht es irgendwie um seinen Stolz? Geht es um seine Ehre, dass Gott gewisse Dinge als richtig und falsch gesetzt hat und es ihn persönlich trifft, wenn wir das eben nicht so tun? Ich glaube, Vers 7 und 8 geben uns da die Antwort drauf. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Römer 6, genau, es geht hier um das Prinzip von Saat und Ernte. Und das Prinzip von Saat und Ernte, das gilt. Ob du daran glaubst oder nicht, dieses Prinzip gilt. Und Römer 6, Vers 23 ist da ganz klar und sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also die Ernte der Sünde ist der Tod. Ein Weizenfeld bringt unweigerlich Weizen hervor. Da werden nicht am Ende plötzlich Kakaobohnen dran wachsen. Und genauso führt die Sünde auch unweigerlich zum Tod der Beziehungen zwischen uns und anderen Menschen, der Beziehung zwischen uns und Gott, aber auch zum ewigen Tod. Und deshalb ist Gott das Thema der Sünde so wichtig. Deshalb warnt Gott in der Bibel immer und immer wieder davon. Es geht ihm nicht um seine Ehre, um seinen Stolz oder um sich selbst, sondern es geht ihm um dich. Die ewige Konsequenz der Sünde, die hat Jesus für uns getragen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er diese Konsequenz für uns getragen. Römer 6, Vers 23 geht weiter. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben. Und somit wurde Jesus zu unserem Lastenträger. Er trägt uns dort am Kreuz und das wirkt bis heute. Aber die Sünde hat auch natürliche Konsequenzen. Wer ständig lügt, dem glaubt irgendwann niemand mehr. Wenn du ständig neidisch bist, wirst du unweigerlich unzufrieden werden. Das sind ganz logische, natürliche Konsequenzen. Und das tut Gott weh zu sehen. Und das wünscht sich Gott nicht für uns. Und deshalb nimmt er das eben so ernst, dieses Thema. Gott wünscht sich nämlich Leben für uns, Leben in Fülle. Und ich habe eine gute Nachricht für euch heute. Das Prinzip von Saat und Ernte funktioniert und gilt eben nicht nur bei diesen negativen Dingen wie Sünde, sondern auch im positiven Sinne. Wünschst du dir, dass andere dich mehr sehen und dich mehr wahrnehmen? Dann fang an, andere Menschen zu sehen und andere Menschen wahrzunehmen. Wünschst du dir gute Freunde? Fang an, selbst ein guter Freund zu sein. Wünschst du dir Mitgefühl zu bekommen? Fang an, Mitgefühl zu zeigen. Was du sehst, das wirst du auch ernten. Das ist ein Versprechen. Zu der von Gott gesetzten Zeit. Das dürfen wir nicht vergessen. Zu der von Gott gesetzten Zeit. Nicht der zu uns gesetzten Zeit, sondern zu der von Gott bestimmten Zeit. Aber deshalb, lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn zur Gott bestimmten Zeit werden wir auch ernten. Und lasst es uns doch einmal vorstellen, wie unser Umfeld aussehen würde, wenn wir anfangen, einander wirklich zu sehen. Wie würde unser Umfeld aussehen, wenn wir uns für Fehler nicht mehr verurteilen, sondern liebevoll aufrichten? Wie würde unser Umfeld aussehen, wenn Stolz und Scham keinen Platz mehr bei uns haben? Wie würde unser Umfeld aussehen, wenn wir anfangen, einander Gutes zu tun und unsere Lasten gemeinsam zu tragen? Wie würde unser Umfeld aussehen, wenn wir anfangen, uns zu ertragen? Denn er trägt uns.